Liebe gibt niemals auf. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wer von euch kennt das auch, dass ihr Punkte in eurem Leben habt, die man irgendwie angeht, man probiert es, aber man kriegt es irgendwie nicht hin. Dann probiert man es nochmal, man kriegt es trotzdem nicht hin. Dann hat man gar keine Lust und macht es nicht. Und es bleibt ein Punkt, mit dem man kämpft. Ich habe 3 Geschwister, wir waren 4 Brüder in meiner Familie. Und ein Punkt bei uns war die Schule. Wir waren alle so, also nicht, dass wir nicht begabt waren, aber waren jetzt nicht alle immer motiviert, würde ich sagen. Das heißt, mal waren wir besser, mal waren wir schlechter. Die Herausforderung war, unser Papa war Lehrer. Von daher weiß ich nicht, wie es ihm ergangen ist. Aber meine Eltern haben entschieden, in manchen Punkten unseres Lebens haben wir viel Freiheit. Und Schule war interessanterweise ein Punkt, wo wir Freiheit hatten. Mein Papa hat immer angeboten, wir dürfen mit ihm lernen, also private Nachhilfe mit meinem Vater. Das war besonders beliebt bei uns. Oder man konnte einfach nicht lernen und dann ist man in der 5 nach Hause gekommen und es war auch okay. Das war kein Drama bei uns. Und wenn du im Zeugnis eine 5 hattest, war auch okay. Aber das war so ein Thema, da haben wir echt gekämpft und sind irgendwie auch alle durchgekommen. Aber ich weiß nicht, wie es meinem Vater gegangen ist, als er zugeschaut hat, uns ermutigt hat, probiert voranzubringen. Und ein Punkt war besonders bei ihm. Und zwar, wenn er gemerkt hat, dass irgendwas nicht korrekt in der Schule gelaufen ist, dann war er da, ja? Dann war er unser Fürsprecher. Also du hast eine Arbeit geschrieben und irgendwie, wenn er empfunden hat, da waren so wenig Punkte, na, dann war er da. Und ist für uns eingetreten. Einmal gab es dramatische Situationen, einer meiner Geschwister ging um die Versetzung und so weiter, eine wichtige Versetzung. Und ich sag euch, mein Papa war da. Der war aber ein Fürsprecher, ein echter Löwe. Und gleichzeitig war es, glaube ich, eine große Herausforderung für ihn. Und für uns auch. Und heute schauen wir uns eine Person an, die wir letzte Woche im Bibelprojekt angeguckt haben, Esra. Ich glaube, dem ging es ganz ähnlich mit dem Volk Israel. Also für alle, die zum ersten Mal im Gottesdienst sind, wir haben gerade ein Bibelprojekt, wir lesen durch die kleinen Propheten. Ich kann euch jetzt keine komplette Einführung geben, aber das Volk Israel ist aus dem Exil zurückgekommen. Die erste Generation hat den Tempel wieder aufgebaut und Esra ist mit der zweiten Rückführung von Juden nach Jerusalem gekommen. Das war so ein geistlicher Leiter, vielleicht ein bisschen wie Pastor, und dem lag besonders auf dem Herzen, geistlich das Volk Israel voranzubringen. Und er kam zurück, beobachtet, was so abging, und war richtig frustriert. Er war richtig frustriert. Weil für ihn war das ja gerade, Gott hat ein Wunder getan. Also das Volk Israel kommt zurück aus dem Exil, die bauen den Tempel auf, Gott tut viele Wunder auch. Und dann merkt er, die kämpfen schon wieder mit den alten Problemen. Und zwar ein Punkt, der immer wieder herausfordernd war, ist, dass die Israeliten gesagt haben, boah, gibt zwar coole Frauen und Männer unter den jüdischen Bevölkerungen, aber es gibt auch ganz viele coole unter den Bevölkerungen, die so nebenan wohnen. Und das Problem war damals, dass dann die Götter sich vermischt haben. Das war nicht das erste Mal, sondern das ist wiederholt passiert. Und der Esra war wirklich frustriert. Und wir lesen in Esra 9, Vers 15, so einen Satz, wo das für mich alles rauskommt. Sein Frust mit dem Volk Israel. Und er kannte die Geschichte. Er wusste, das ist ja immer das Gleiche mit denen. Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Du hast uns, den Rest deines Volkes, gerettet. Doch jetzt stehen wir als Schuldige hier und können nicht vor dir bestehen. Er merkt, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Immer die gleichen Probleme. Jetzt können wir das Volk Israel angucken und sagen, ja, die haben es echt nicht geschnackelt. Wenn ich mein Leben angucke, dann merke ich, da gibt es Bereiche, die sind genau gleich. Da kämpfe ich und habe meine Herausforderungen. Und die gleiche Frage, wie können wir denn vor Gott bestehen? Wie kannst du vor Gott bestehen? Esra ist zutiefst betroffen. Ich weiß nicht, wie das Gebet für euch war, in den Kleingruppen anzugucken. Mich hat es bewegt zu sehen, wie er mit dem Volk Israel gelitten hat, wie er Veränderung sich gewünscht hat. Bestimmt wie mein Papa, der uns gesehen hat und gelitten hat. Und wie können wir vor Gott bestehen? Auch du heute. Und der Hebräerbrief, da gibt es eine Antwort genau auf die Frage. Von der springen wir heute mal in den Hebräerbrief hinein. Und der ist geschrieben an so gläubige Juden, von daher kannten die richtig gut die Geschichte der Juden. Und da gibt es sozusagen ein Keyword, was kommt, und zwar Hohepriester. Für die gläubigen Juden war Hohepriester klar, da sprangen sofort auf, ah okay, das ist der Hohepriester. Und da ging es natürlich auch um den Tempel. Wenn ich jetzt eine Umfrage unter euch machen würde, Hohepriester, bing, die richtige Bibelwissenden, die würden gleich ein Referat halten, ne? Tempel, ein bisschen mehr. Von der dachte ich, bevor ich diesen kurzen Text im Hebräerbrief lese, möchte ich euch einführen in den Tempel und in den Priesterdienst. Ganz kurz, wir schauen uns mal an, wie der Tempel zur Zeit Jesu ausgesehen hat. Und da seht ihr die Nummer 1. Ich nehme die Bühne mal so als Tempel. Und Nummer 1 ist der Ort für die Nichtjuden, für dich und mich. Ne? Also wir kommen da gar nicht rein. Wir sind einfach da draußen und das ist der Ort, wo Menschen, die aus anderen Völkern kamen, aber irgendwie Gott anbeten wollten, so weit sind die gekommen. 2, das wäre dann ungefähr hier, das war für die jüdischen Frauen. Dann seht ihr 3, das war für die Worship Band, während der Gottesdienste waren da die Sänger und Musiker. Dann seht ihr ganz schlecht eine 4 eingezeichnet da, das war für die Männer. Und dann seht ihr die 5, das war für die Priester, da war so eine kleine Abgrenzung. Und da wurden ja Tieropfer dargebracht, das war ein bisschen heftig, war aber zu der Zeit so. Und die wurden da geschlachtet bei den 5, also war ein bisschen blutig auch. Und 6 war der Opferaltar und dann seht ihr eine riesige 7, ne? Das war der heilige Ort, die 7. Und da gab es einen Ort, der war der Allerheiligste. Das heißt, da gab es nochmal einen riesigen Vorhang, der war getrennt vom Heiligtum. Und im Allerheiligsten, da, jetzt kommt der Hohepriester, der verantwortlich war für den Tempel, für die ganzen Priester, durfte einmal im Jahr, zum großen Versöhnungstag, durfte der Opfer bringen für das Volk Israel, um Versöhnung zu erlangen. Einmal im Jahr kam der hier rein. Musste sich extremst vorbereiten, und so weiter und so weiter. Wenn das schief ging, haben manche schon gehört, ne? Der hatte um seinen Fuß so ein Seil rum, weil Gott so heilig ist, dass wenn er das irgendwie nicht richtig, die ganzen Riten so hingekriegt hat, Waschung und so weiter, dann würde er vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen können und dann können die anderen Priester ihn im Seil rausziehen. Also merkt ihr, richtig heftig. Also, das Bild müsst ihr im Hintergrund haben, wenn ich jetzt aus dem Hebräerbrief, die Zeilen lest. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unser Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in der Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und der Text zeigt einen neuen Weg auf. Da gibt es einen neuen hohen Priester, einen neuen Fürsprecher. Und ich möchte mit euch angucken, wer ist das? Und was verändert sich denn eigentlich durch diesen neuen Fürsprecher Jesus Christus? Als erstes lesen wir, es ist ein großer, hoher Priester. Das lesen wir kein Mal in der ganzen Bibel. Nur über eine Person lesen wir das, und das ist Jesus. Also im Vergleich zu allen anderen hohen Priestern gibt es eigentlich keine Vergleichsreferenz. Deshalb ist er einfach der große hohe Priester. Weil dieser hohe Priester alle Dimensionen sprengt. Man kann ihn gar nicht vergleichen. Was unterscheidet ihn im Kern? 1. Johannes 2, 1 bis 2 drückt das ganz gut aus. Schreibt Johannes, Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der für uns einsteht, einen Fürsprecher, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Hier wird Jesus als der hohe Priester vorgestellt. Und alles ändert sich. Plötzlich geht es nicht mehr nur um die Juden, es geht um die Sünden aller Welt. Es geht um deine Sünden, um meine Sünden. Wo waren wir denn vorher? Zurück zum Tempel. Das war der Ort für die Ungläubigen, die irgendwie an Gott geglaubt haben. Also weiter weg hätten wir nicht sein können. Deshalb haben die alten hohen Priester, das war nicht genug. Es brauchte was Neues. Und Jesus, und viele von euch kennen die Geschichte, der am Kreuz starb für deine, meine Sünden, der ist zum Opfer geworden, weil es braucht ein Opfer. Du brauchst ein Opfer, um zu Gott zu kommen, weil Gott so heilig ist. Denk an die Schlinge, ne? Also der Priester muss sich so viel reinigen und wenn das nicht geklappt hat, boom. Deshalb musste irgendjemand musste für die Sünde sterben. Und das ist Jesus. Und ich liebe das. Weil, wie oft durfte der hohe Priester im Jahr ins Allerheiligste? Soweit können wir alle zählen, glaube ich, ne? Einmal. Und durch den Tod von Jesus hast du jetzt die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Ich könnte sofort meine Predigt unterbrechen und sagen, okay, wir kommen jetzt in die Gegenwart Gottes. Weil er da ist. Und diese Nähe, die früher nur einmal im Jahr der hohe Priester erleben durfte, die kannst du erleben, die sollst du erleben. Darum ist Jesus ja gestorben. Er ist nicht gestorben, damit wir hier bleiben. Er ist gestorben, damit wir hier sind. Deshalb ist er am Kreuz für dich und für mich gestorben. Kein anderer Hohepriester hat die Himmel durchstritten bis hin zu Gottes Thron. Wir haben ja gerade Himmelfahrt. Es gibt keinen anderen Hohepriester, der das gemacht hat. Jesus sitzt jetzt recht in Gottes in seiner Herrlichkeit und regiert. Hebräer 8, 1 bis 2. Wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das von dem Herrn errichtet wurde und nicht vom Menschen. Jesus, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Das ist unser Gott. Kein normaler Hohepriester. Kein anderer Hohepriester ist der Sohn Gottes. Wir könnten auch sagen, er ist der ewige Priester oder der Priesterkönig. Wow. Und der Autor sagt, an diesem Bekenntnis sollen wir entschlossen festhalten. Ja, Klaus, das ist aber wirklich basic, oder? Es ist ja nicht so schwierig, da entschlossen festzuhalten. Aber der Autor ermutigt uns zu sagen, hey, nicht nur irgendwie, halt entschlossen daran fest. Warum? Weil nur Gottes Sohn kann uns die Sünden vergeben. Nur Gottes Sohn kann das, kein anderer. Nur durch Jesus haben wir diesen freien Zugang zu Gott. Und es wird auch mal mehr hinterfragt, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Ist er gestorben? Ist er auferstanden? Das ist heutzutage, wenn man sich umhört, auch unter Christen, gar nicht mehr so normal. Aber wenn Jesus nicht Sohn Gottes war, gestorben ist, auferstanden ist, dann sitzt du nicht zur Rechten Gottes in deiner Herrlichkeit. Die Größe Gottes gibt uns die Möglichkeit, zu einem Gott zu kommen, der jede Herausforderung meistern kann. Das liebe ich auch. Und wenn wir die Größe Gottes aus den Augen verlieren, enden wir bei einem kleinen Gott. Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist er? Ist er so groß? Ist er so groß? Ist er so groß? Glaubst du wirklich, dass Gott hineinkommen kann in deine Probleme? Die Lösung mag ganz unterschiedlich aussehen. Die Frage ist nur, traue ich das Gott überhaupt zu? Und der Autor vom Hebräerbrief, der will erstmal die Größe Gottes aufzeigen, seine Herrlichkeit. Und dass wir durch Jesus Zugang zu dieser Größe, dieser Kraft, zu dieser Herrlichkeit haben. Und wer möchte einem kleinen Gott dienen? Also ich nicht. Wenn ich mir nicht mal sicher bin, ob dieser Gott meine Probleme handeln kann, dann hast du einen kleinen Gott. Okay, der Autor zeigt also die Größe Gottes auf und den Zugang, den wir durch Jesus zu ihm haben. Und dann zeigt er das andere Extreme auf, Hebräer 4,15. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in der Schwachheit nicht verstehen könnte. Erst zeigte die Größe Gottes auf und jetzt sagt er plötzlich, ja, er ist groß, aber er kann dich auch verstehen. Der gute Bibelwisser sagt, Klaus, ist nichts Neues. Ja, das stimmt, aber damals war das was Neues. Die griechischen Götter, die hatten eine Haupteigenschaft, Apatheia, und das ist die grundsätzliche Unfähigkeit, irgendetwas zu fühlen. Okay? Also, für alle, die zumindest griechische Götter so im Blick hatten, war das, das kann gar nicht sein. Also, deren Götter, die, sag ich mal, die waren in anderen Sphären. Und plötzlich kommt eine Religion, die sagt, unser Gott, Jesus Christus, versteht dich. Das altgriechische Wort für Mitleid haben bedeutet wörtlich übersetzt, mit jemandem mitleiden. Jesus kann mit dir mitleiden. Das ist wunderbar. Warum? Weil er ein ganz normaler Mensch war wie du und ich. Und das bewegt mich immer wieder. Also Jesus hatte Hunger wie du und ich. Er war durstig. Er war müde. Er kannte Krankheit, Schmerzen. Wurde von guten Freunden im Stich gelassen. Er hatte Stress mit Verwandten, lesen wir in der Bibel. Und er starb auch am Ende seines Lebens. Also so wie du und ich eines Tages sterben werden, starb er auch mit all den Limitierungen, die der menschliche Körper mit sich bringt. Ich hatte eine lustige Erfahrung mit dem Team. Wir waren auf einer großen Konferenz in Barcelona im Sommer, war richtig heiß. Und irgendwie war das Essen nicht immer gut gewesen. Jetzt stellt euch ein paar tausend Jugendliche in der Hitze vor, was passiert. Es hatte durchschlagende Wirkung. Und nach der Konferenz sind wir weitergeflogen. Wir hatten Einsatz in Albanien. Und dann hat ein Mitarbeiter ein Gespräch belauscht auf der Toilette. Also Mann bei Männern natürlich, ne, nichts Falsches denken. Und die zwei Teens unterhielten sich darüber, während sie die Probleme hatten, ob Jesus auch Durchfall gehabt hat. Ist natürlich eine echt banale Frage, ne? Aber sie ist so banal, dass man eben versteht, Jesus war ein ganz normaler Mensch. Er war ein ganz normaler Mensch und weil er ein ganz normaler Mensch war, kann er dich verstehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal trifft man Menschen, die so viel Leid erlebt haben, wo ich merke, ich kann versuchen, sie zu verstehen. Aber ich sage denen inzwischen ganz ehrlich, du, ich probiere dich zu verstehen, aber eigentlich kann ich dich nicht voll verstehen. Aber Gott kann es. Und den Unterschied merke ich, oder habe ich gemerkt, wenn ein Freund oder ein enger Verwandter oder die Eltern ein Teil stirbt und du dann mit jemandem redest, der das erlebt hat, merkst du plötzlich, ich verstehe die Person. Und je älter ich mehr, desto mehr merke ich, ich kann mehr Leute verstehen. Und das ist ein Riesenunterschied. Auch wenn ich zu Leuten gehe und merke, die können mich verstehen, dann bewegt das mein Herz. Und Gott kann dich verstehen. Das ist so cool. In deiner WG, dein bester Kumpel, dein Ehepartner, in der Ehe, wie probiert man manchmal irgendwie, dass der andere einen versteht, ne? Versteht der einen nicht. Ist einfach so. Aber Gott versteht dich. Das ist so eine gute Nachricht. Ja, Klaus, aber war jetzt Jesus wirklich zum Beispiel Versuchungen ausgesetzt? Das steht hier, Hebräer 4,15. Jesus war, genau wie wir, du und ich, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Er kann sogar verstehen, wenn du versucht wirst. Er hatte Eltern, die ihn herausgefordert haben. Das war jetzt nicht neu für ihn. Ich bin mir sicher, seine Geschwister haben ihn genervt. Den Lehrern war er weit voraus, glaube ich. Und die mussten ihm was beibringen oder durften ihm was beibringen. Ich bin mir auch sicher, Jesus wurde von Frauen angebaggert. Ich meine, das muss ein sehr attraktiver Mann gewesen sein. Vielleicht nicht äußerlich, da ist die Bibel nicht so ganz klar. Aber mit all dem, was ihm ausgemacht haben, ey, ich bin mir sicher, der wurde zigmal angebaggert und kann sogar das verstehen. Ihm ist so alle Macht angeboten worden. Wenn du in der Geschäftswelt unterwegs bist und merkst, boah, ist ja richtig cool, ich kann was bewegen, die Millionensummen fließen über meinen Schreibtisch. Jesus wurde alle Macht der Welt angeboten. Und die wären keinen besseren Händen wahrscheinlich genutzt, also hätte gut genutzt werden können. Jesus sagt, nee. Jesus kennt unsere Kämpfe. Und das ist auch gut zu wissen. Ich komme zu ihm, ich brauche nichts zu verstecken, er kennt mich so und so. Und er weiß, wo du gerade kämpfst. Gibt ja dieses Kämmerlein in seinem Leben hier im Herzen, ne? Ganz viele Schlösser rum. Ne? Betreten, verboten. Noch Minen hast du hingebaut. Ja, bloß keiner soll da reinkommen. Jesus kennt die. Und er weiß sogar, wie es ist, wenn man versucht wird. Jetzt sagst du, ah, okay, Klaus, er hat ja nicht gesündigt, das stimmt. Und im gewissen Sinne hat er auch keine sündige Natur, wie wir. Das ist ein bisschen anders. Aber der Theologe F.F. Bruce drückt das ganz gut aus. Und doch erduldete Jesus jede Art der Prüfung, die ein Mensch erfahren kann. Triumphierend, ohne im Glauben an Gott schwach zu werden und ohne im Gehorsam an Gott nachzulassen, Punkt. Um ein solches Erdulden unter Beweis zu stellen, ist mehr, nicht weniger, gewöhnliches menschliches Leiden notwendig. Ich glaube, Jesus hat das erlebt, was Versuchung bedeutet, bis hin zum Schluss, als er am Kreuz für uns starb. Wie cool. Ein Gott, der unsere Kämpfe versteht. Und in diesem Text werden eigentlich zwei Aspekte von Gott zusammengebracht. Du hast die Heiligkeit, die Größe Gottes, und plötzlich siehst du irgendwie, dass Gott mitfühlt, dass er dich versteht. Und in dem Text wird das so zusammengefasst mit Thron der Gnade. Wir können freimütig zum Thron der Gnade kommen. Für die Juden und Rabbis war das gar nicht so einfach. Von daher gab es so eine These, wie man das zusammenbringen konnte, dass die gesagt haben, es gibt aber zwei Throne. Also die haben die Größe Gottes, die Gnade Gottes nicht zusammengekriegt. Dann haben wir gesagt, naja, wie lösen wir das auf? Wir lösen das auf, es gibt einen Thron für Gott, wo er gnädig ist, und es gibt einen Thron, wo Gott halt richtet. So, und dann steht halt auf, ist mal auf den Thron, mal auf den Thron. Weil für die war das auch schwierig zusammenzubringen. Und Jesus, sein Leben bringt das zusammen. Weil er am Kreuz alle Schuld für uns auf sich nimmt. Ich mag das Wort, oder die drei. Thron bedeutet Herrschaft, aber es ist ein Thron der Gnade. Kein Thron der Angst. Ein Thron der Gnade. Und wenn du das verstanden hast, dann sollte Folgendes in deinem Leben passieren. Hebräer 4,16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Wenn du merkst, du kannst nicht voll Zuversicht zum Thron Gottes treten, dann sind vielleicht die ersten beiden Punkte nochmal Punkte, wo du tiefer gehen kannst. Bei uns Jesus-Nachfolgern ist alles immer wie eine Zwiebel. Es gibt immer noch eine tiefere Schicht, auch wenn du Dinge schon kennst. So lass uns nur mit Zuversicht, freimütig kann man auch sagen, hinzutreten. Also mit Zuversicht, freimütig, zu Jesus treten, an diesen Ort, ganz nah dran. Nicht einmal im Jahr, jeden Tag hast du die Möglichkeit, auf der Arbeit. Musst du mal reinziehen, ne? Auf der Arbeit, ich weiß nicht, jeder ist Pastor, ne? Aber auf der Arbeit hast du die Möglichkeit, die Nähe Gottes ist da. Du bist dir vielleicht nicht bewusst, vielleicht brauchst du eine Toilettenpause, um dir das bewusst zu machen. oder einfach Augen zu und eine Minute sozusagen Mini-Meditation über Jesus und seine Gegenwart ist in diesem Moment da. Was heißt dieses freimütig hinzutreten? Du kannst jederzeit kommen. Jederzeit. Krass. Wenn du länger Christ bist, ist irgendwann so, ja, so jederzeit, ne? Ja, aber im Alten Testament durfte die nur einmal im Jahr. Und du schon gar nicht. Selbst die frommen Juden nicht. Der hohe Priester. Einmal im Jahr. Ich glaube, wir müssen das Privileg neu entdecken. Es ist ein Privileg, dass du geschenkt bekommen hast, dass ich geschenkt bekommen habe. Wenn wir das Privileg aus den Augen verlieren, werden wir auch nicht mehr freimütig, fröhlich jederzeit kommen. Ist halt normal geworden, ne? Dann wird doch als Lukas-Gemeinde dauern. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem was Einzigartiges. Freimütig heißt, ohne jegliches Zögern. Wir kennen ja alle, wenn wir missbauen, ne? Ich auch. Und dass du auch, wenn du, kennt ihr, wenn ein Kind sich übergeben hat? Boah, ich sag euch, wenn man Kinder hat, erlebt man das. Ich weiß aber bei meiner Tochter, wie das war so. Und dann sollst du zu Jesus laufen. Sag, Jesus, tut mir leid. Jesus, danke, dass am Kreuz Vergebung ist. Oder guckst du dich an und sagst, Scheibenglas, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt geht nur noch Netflix. Also, du kannst die Lösung bei Netflix suchen oder irgendwo anders, aber Jesus bietet an, jederzeit. Und wenn er jederzeit sagt, dann ist das tatsächlich jederzeit. Auch wenn du, ich hoffe, ihr habt das Bild verstanden. Freimütig heißt ganz schlicht, ohne extravagante Worte. Wenn du länger Christ bist, dann entwickelst du ja so eine Sprache, so eine super christliche Sprache, aber das ist aller Quatsch. Also freimütig heißt, du kommst, wie du bist. Und wenn dann drei Wörter rausputzeln, dann drei Wörter, wenn du lyrisch unterwegs bist, dann kommen 100 Worte raus, ist auch okay. Aber einfach kommen, wie du bist. Freimütig sein bedeutet in diesem Kontext eben auch mit Zuversicht kommen, zu wissen, Jesus ist da, der wartet auf mich und da ist Hilfe. Freimütig bedeutet auch, dass wir mit Beständigkeit kommen dürfen. Ey, du darfst jeden Tag kommen. Von Jesus seiner Seite aus würde er sich freuen, wenn du einmal in der Stunde zu ihm kommst. Von ihm auch alle halbe Stunde. Das musst du nicht immer im Schlafen aufstehen, aber er liebt es. Er liebt es, in euch Gemeinschaft zu haben. Warum sollen wir mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen? Woher kann der Autor des Hebräerbriefes das sagen? Zuversicht, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zum rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich kann zuversichtlich kommen, weil Gott voller Erbarmen ist, weil er voller Gnade ist, weil er mich nicht zurückweisen wird. Denk an den verlorenen Sohn. Wie ist das Szenario? Der verlorene Sohn im wahrsten Sinne vollgekotzt mit allem Mist, den er gebaut hat. Ich kann mir nur vorstellen, der ist so gelaufen, der verlorene Sohn. Weil er sagte, der wusste ja, was er Mist gebaut hat. Ne? Und dann kommt der Vater, wham, er läuft auf ihn zu und es gibt nur so, Liebe, Annahme, Geborgenheit, Frieden, Freude, all das können wir am Kreuz finden. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. In jeder Lage, ich weiß nicht, was deine Lage ist, aber du kannst dich schon bereit machen, wir wollen jetzt gleich zu Gott kommen. Und jetzt die Anbetungszeit nehmen und es praktisch werden lassen. Ich weiß nicht, wie deine letzten Wochen, Monate waren. Als Christen sind wir manchmal auch ganz gut, so unsere Masken aufzusetzen. Alles gut? Bitte fragt mich nicht mehr alles gut, das ist total neu. Ne? Das bringt mich immer einen gewissen Konflikt. Bei mir ist nicht alles gut. Ich finde das schrecklich, dieses neue Ding. Gott weiß, wie es dir geht. Und er ist hier im Raum und er möchte dich hier haben. Ganz nah möchte er dir kommen. Und wir haben hier eine Schubkarre. Luca, jetzt kannst du mir die Schubkarre bringen. Luca ist weg, bringt Henning die Schubkarre. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten, was du gleich machen könntest. Das eine ist, deine Schubkarre ist einfach voll mit Frust, Sorgen, Ängsten. Und dann kannst du einfach kommen und erstmal den ganzen Mist abladen. Henning hat ein Wort dazu. Willst du das kurz? Machst du gleich, okay. Also Henning sagt mehr dazu, du kannst den ganzen Mist abladen. Dann ist ganz wichtig, dann nimmst du nicht die Schaufel und tust es hinterher wieder rein, sondern abladen heißt, abladen bei Jesus. Und wenn du das dein Leben ist, dann darfst du fröhlich, ist viel leichter, deinen Weg gehen. Das ist für einige dran. Dann gibt es vielleicht andere, ein bisschen leicht jetzt, ne? Die kommen auch mit einem vollen Schubkarre und ich war ja lange Jugendpastor, ne? Und da war immer ein Highlight, ein Teenie kommt und sagt, boah, ich schreibe morgen Mathe, kannst du beten? Hast du denn gelernt? Ja, nee, hatte nicht wirklich Zeit. Kannst du beten, dass ich eine 2 schreibe? Wie gut bist du normalerweise? 4. Ja, ich bete, aber lernen ist nicht schlecht. Und vielleicht soll man von der 3 beten und nicht gleich eine 2. Aber wenn man schon voll betet, all in gehen, ne? Gerade nach so einer Prägnade und so weiter. Ne? Und da konnte ich immer wunderbar drüber lachen irgendwie auch. Innerlich zumindest, also nicht vor dem Teenie oder so. Jetzt werde ich älter und ein bisschen ehrlicher und merke, ich bin genauso wie der Teenie. Ich kann das nur besser verstecken so. Ne? Der Teenie ist ja total ehrlich. Ich als Erwachsener bin da ein bisschen anders. Und zwar geht es mir manchmal so, ich komme zu Jesus und dann bringe ich ihm das alles. Und manchmal will Jesus einfach nur alles abladen und ist gut. Und manchmal will Jesus uns einfach nur Kraft geben, damit wir die Herausforderung des Lebens tragen können. Ja? Also ich habe immer noch Sachen, die ich trage, aber die soll ich tragen. Und Gott will mir Kraft geben. Ich mag aber dieses Abladen viel lieber. So, ne? Und manchmal bin ich so, ja Gott, ich lade es ab und siegreich. Ja, aber der siegreich ist manchmal mit Gott in den Schmerz, in die Herausforderung gehen. Dein Chef ist mürrisch oder dein Dozent. Oh, veränder den Dozent, Herr. Vielleicht will Gott dir Liebe einfach für deinen Dozenten oder deinen Chef schenken. Ein paar Eltern sind hier zumindest da, Kinder sind krank. Ja, natürlich beten wir, dass Kinder gesund werden. Aber manchmal werden die nicht gesund und Gott will dir vielleicht Kraft geben und Gnade für dein Kind. Eltern werden älter werden, kann ich Jüngeren sagen. Und dann beten wir, dass auch die älteren Eltern, die dann schon 70, 80, 85 werden, natürlich beten wir für Heilung, aber manchmal, bei Älteren, heißt das, nee, ich trage meine Eltern. Gott gibt mir Kraft, zu helfen, zu unterstützen, zuzuhören. Und ich sag euch, nicht so einfach. Ja, viele der Schüler und Studenten, die Prüfungen arbeiten müssen, geschrieben werden. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt Ausnahmen, aber normalerweise sagt Gott, hier ist die Prüfung. Ich gebe dir Kraft und Geschwister, die dir helfen sollen. Aber es ist dein Ding. Corona hat zur Folge gehabt, dass ganz viele Ängste und Zwänge aufgetaucht sind. Manchmal macht Gott, dass er einfach Menschen heilt. Ich glaube, oftmals will er uns Kraft geben, zum Seelsorger zu gehen, zum Mentor zu gehen, zum christlichen Theologen zu gehen. Und dann kann ich alles abladen, aber Gott will mir eigentlich die Kraft geben, diesen Schritt zu gehen. Und wenn wir jetzt in die Anbetung gehen, die Band kann nach vorne kommen, dann weiß ich nicht, was dein Schritt heute ist. Vielleicht ist es einfach nur abladen. Und das ist gut. Vielleicht zeigt dir aber auch Gott einen Bereich, den du durchtragen sollst. Wo du einfach Kraft empfängst. Perspektive. Vielleicht hat Gott auch noch was ganz anderes für dich. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß ja, dass Gott dich kennt. Und meine Ermutigung ist, es war einfach wie der verlorene Sohn zu Gott laufen. Wenn ich irgendwas dich bitte an diesem Punkt ist, bitte lauf zu Gott. Weil er kennt dich, er sieht dich. Du kannst jetzt Vergebung von Sünden erfahren. Ich glaube, Gott möchte zu Menschen reden. Im ersten Gottesdienst haben wir gemerkt, wie Leute auch geweint haben. Ich weiß nicht, was Gott tun möchte, aber öffne einfach dein Herz. Ich bete. Und vielleicht könnt ihr einfach, wenn es für dich okay ist, einfach die Hände öffnen. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein anderer Hohepriester bist. Dass wir keine Opfer mehr bringen müssen, sondern dass du zum Opfer wurdest. Und dass wir jetzt laufen dürfen, Gott zu dir. Und wir sollen mit Zuversicht kommen. Und ich will dich ermutigen, dass du erwartest, weil das in den Versen drinsteht, du sollst zuversichtlich zu Gott kommen, dass Gott gleich zu dir redet, dir begegnet. Wir bitten, komm, Heiliger Geist, komm und berühre uns jetzt.